Aber wie gesagt, im Normalfall springt das Virus dann nicht aufs nächste Säugetier weiter, sondern das sind Infektionen, wo sich die Säugetiere die das Virus von den Vögeln geholt haben.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 30. März 2026 in New York. Letzte Woche gab es Zeitungsberichte über einen Fall von H9N2 bei einer Person in Italien. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine kurze Episode darüber, was H9N2 ist und worum es da eigentlich geht und wie man das einschätzen kann. H9N2 ist im Prinzip ein Vogelgrippestamm, ein Vogelgrippe-Subtyp. Das heißt, H9N2 ist ein Influenza-A-Virus. Und was wissen wir über Influenza-A-Viren? Nur mal die Basics. Diese Viren haben ein negativ polarisiertes, einzelsträngiges RNA-Genom, aber die haben Genomsegmente, und zwar 8. Das ist bei allen Influenza-A- und Influenza-B-Viren so. Wie kann man sich das vorstellen? Das Genom kommt einfach in Stückchen. Das kann man sich vorstellen wie Chromosomen beim Menschen. Und das ist auch eins der großen Probleme, dass wir bei Influenza-A-Viren haben, dass die ihre Genomsegmente untereinander austauschen können. Das heißt, wenn die gleiche Zelle im gleichen Tier, im gleichen Menschen infizieren, zwei unterschiedliche Viren, können die diese Genomsegmente austauschen. Das kann was Neues dabei rauskommen und das kann immer wieder zu Problemen führen. Grundsätzlich zum Virus, zum Viruspartikel, wir haben im Innern drinnen das RNA-Genom, also diese 8 Segmente, die sind von Nukleoprotein geschützt und mit einem Polymerase-Komplex assoziiert. Dann wird das Viruspartikel innen von einem Matrixprotein geschützt. Und dann haben wir eine Fettmembran, eine Lipidmembran, und in der drinnen sitzt ein Ionenkanal, das M2-Protein, und dann zwei Spike-Proteine. Einerseits das Hemagglutinin oder HA, andererseits die Neuraminidase oder NA. Und die sind beide wichtig fürs Virus HA, um unsere Zellen anzudocken, und Neuraminidase oder NA, um aus den Zellen wieder rauszukommen. Und aufgrund dieser Oberflächenproteine werden diese Subtypen von Influenza-Viren auch eingeteilt. H1N1 zum Beispiel, das ist ein saisonaler Influenza-A-Stamm, der Menschen infiziert, der Menschen zirkuliert. Heißt deshalb so, weil er ein Hemagglutinin vom Typ 1 hat und eine Neuraminidase vom Typ 1. H3N2, das ist ein weiterer saisonaler Influenza-Stamm, der an Menschen zirkuliert, heißt so, weil er Subtyp 3 Hemagglutinin hat und eine Subtyp 2 Neuraminidase. Und H9N2 heißt deshalb so, weil H9N2 eben einen Typ 9 Hemagglutinin-Subtyp hat und eine N2 Neuraminidase. Noch ein bisschen was zu diesen Viruspartikeln. Bei Influenza sind die so zwischen 80 und 120 Nanometer im Durchmesser. Die sind oft rund, nicht sehr geordnet, sondern eher so pleomorphisch. Das heißt, die können auch eiförmig sein, oft ein bisschen länglich. Bei frischen Isolaten sieht man oft filamentöse Partikel, also so langgezogene Partikel, die fast wie Ebola-Viren ausschauen. Ja, und auf das Hemagglutinin, auf das H9-Hemagglutinin und wie das an unsere Zellen bindet, werden wir später noch zurückkommen. Aber jetzt ein bisschen was zu diesem H9N2-Vogelgrippestamm. Den kennen wir schon sehr lange. Der ist das erste Mal 1966 bei Truthähnen in Wisconsin beschrieben worden. Also Vogelgrippestamm zirkuliert in Vögeln, und zwar in Wildvögeln und in domestizierten Vögeln, Geflügel. Ende der 1970er Jahre hat man den Subtyp H9N2 auch in Hongkong gefunden, und man weiß mittlerweile, dass der weltweit verbreitet ist in Wildvögeln und Geflügel und dass es da auch unterschiedlichste genetische Linien gibt. Also das unterscheidet sich, da gibt es nordamerikanische, südamerikanische und dann eurasischen Kontinent quasi, kommen einige unterschiedliche Genotypen vor. H9N2 ist schon ein paar Mal auffällig geworden. Einerseits tauscht das oft Gene mit anderen Vogelgrippestämmen aus und viele Vogelgrippestämme, die in der Vergangenheit den Menschen Probleme bereitet haben, wie H7N9, H5N6 oder H10N8, teilweise Segmente von diesen H9N2-Viren gehabt. Und man nimmt an, dass das einer der Gründe ist, warum diese Viren in Menschen springen konnten und dort zoonotische Infektionen verursachen konnten. Also nicht wirklich im Menschen zirkuliert sind, sondern einfach nur vom Tier auf den Menschen übergesprungen sind. Was weiß man noch über H9N2? Im Prinzip ist das in Vögeln ein niedrig pathogenes Virus. Das heißt, es verursacht nicht sehr, sehr großen Schaden verglichen mit hochpathogenen Vogelgrippestämmen wie H5N1. Diese hochpathogenen Stämme töten fast 100% der Hühner, die sie infizieren zum Beispiel. Bei H9N2 kommt schon zu Erkrankungen. Es kann auch zu Problemen kommen, dass die Hühner zum Beispiel nicht an Gewicht zunehmen oder dass sie weniger Eier legen. Also sie können schon krank sein, aber viel weniger Hühner sterben an einer H9N2-Infektion als verglichen mit dem hochpathogenen H5N1. Man sieht oft Symptome in Geflügeln mit H9N2, wenn die Vögel unterernährt sind oder wenn sie Koinfektionen haben mit bakteriellen Erregern zum Beispiel, dann kann das ein wirklich großes Problem sein für die Geflügelindustrie. Man findet dieses Virus, dieses H9N2-Virus auch sehr häufig auf Märkten, wo lebende Hühner und anderes Geflügel verkauft wird. Dort zirkulieren die. Solche Märkte findet man oft in Südostasien, aber auch in Afrika und auch in Nordamerika. Also New York City zum Beispiel hat auch solche Märkte, wo lebend Geflügel verkauft wird. Und weil das eben in Hühnern und anderem Geflügel auch Probleme bereiten kann, gibt es Impfstoffe. Im Prinzip Hühnerimpfstoffe für H9N2 und diese Impfstoffe helfen recht gut gegen Symptome, verhindern aber im Prinzip nicht die Ausbreitung des Virus beziehungsweise nicht sehr effizient. Ja, aber H9N2 ist immer Vogelgrippestamm, das heißt, das Virus ist darauf spezialisiert, Vögel zu infizieren. Und generell ist es so, dass es eben Influenza-Viren, Influenza-Subtypen gibt, die eher in Menschen zirkulieren, wie im H1N1 und H3N2. Die sind am Menschen angepasst und können mit menschlichen Zellen und dem menschlichen Immunsystem leider relativ gut umgehen. Und dann gibt es eben diese ganzen Vogelgrippestämme. Und die können mit den menschlichen Zellen und dem menschlichen Immunsystem beziehungsweise mit Zellen von Säugetieren im Generellen nicht besonders gut umgehen. Und da gibt es Barrieren zwischen Vögeln und Menschen, die es eben für diese Viren schwierig machen, auf Menschen oder auf andere Säugetiere überzuspringen. Und das ist gut so, das verhindert wahrscheinlich sehr viele Pandemien. Eine dieser Barrieren sind Restriktionsfaktoren. Das sind Proteine, die im menschlichen Zellen, Säugetierzellen hergestellt werden, die die Vermehrung dieser Vogelgrippestämme spezifisch verhindern. Und da gibt es einen Faktor in Menschen, zum Beispiel, der nennt sich MXA. Das ist ein Protein, das in unseren Zellen exprimiert wird oder exprimiert werden kann nach einer Infektion. Und das behindert die Vermehrung von Vogelgrippestämmen. Dann gibt es auch Faktoren, die wir Host Factors nennen. Also im Prinzip Proteine, die im Körper gebraucht werden, aber die von diesen Viren, wenn sie sich vermehren, auch mitverwendet werden. Und die Viren müssen im Prinzip zur Spezies passen, um die mitverwenden zu können. Ein ganz wichtiger Host Factor, ein ganz wichtiges Protein ist ANB32. Das hat man vor einiger Zeit entdeckt und da gibt es eine menschliche bzw. eine Säugetierversion und die menschlichen Influenzaviren können mit dem gut umgehen, aber Vogelgrippestämme eben nicht, die brauchen die Vogelversion davon. Und das ist eben auch eine Barriere für Vogelgrippestämme. Wenn sie in Säugetiere springen, können sich dann eben nicht besonders gut vermehren. Und was auch wichtig ist, ist das Andocken an die Zellen. Das Immunoglobulin, wie schon gesagt, ist bei Influenzaviren für das zuständig und das bindet an Zuckerstrukturen. Und zwar an Zuckerketten, die an unsere Proteine angehängt sind, an Oberflächenproteine auf unseren Zellen. Influenzaviren binden normalerweise ein Zuckermolekül, das nennt sich Sialinsäure. Heißt zwar Säure, ist aber eine Struktur, die auf Zuckermolekülen zu finden ist. Und diese Sialinsäure kann an diese langen Zuckerketten unterschiedlich angehängt sein. Entweder durch eine Alpha-2-3-Bindung oder eine Alpha-2-6-Bindung. Die Alpha-2-3-Bindung kommt vor allem in Vögeln vor. Die Alpha-2-6-Bindung kommt in Säugetieren vor, und zwar bei Menschen in den oberen Atemwegen. Tief in der Lunge unten haben wir auch Alpha-2-3 gebundene Sialinsäure. Also eigentlich haben wir beides, aber in den oberen Atemwegen haben wir eher Alpha-2-6 gebundene Sialinsäure. Vogelgrippestämme im Allgemeinen binden an Alpha-2-3 Sialinsäure. Das heißt, die können Menschen im oberen Atemwegen eigentlich schwer infizieren, weil eben da der Rezeptor nicht vorhanden ist. Und das ist auch eine Barriere. Bei diesen Barrieren muss man aber dazu sagen, die Vogelgrippestämme können natürlich mutieren. Und wenn sie mutieren, können sie sich besser an diese Gegebenheiten in den menschlichen Zellen anpassen. Einerseits an den Rezeptor, also die Viren können so mutieren, dass sie dann an Alpha-2-6 gebundene Sialinsäure andocken können, aber die können auch mutieren und dann diese Restriktionsfaktoren umgehen, und sie können auch mutieren, um besser unsere zellulären Proteine wie das ANP32 verwenden zu können. Warum ist das wichtig? Weil eben H9N2 gelegentlich auch in Säugetiere springt und ganz gut mit Säugetierzellen umgehen kann, beziehungsweise dann in den Säugetieren mutiert und besser in diesen Zellen sich vermehren kann. Diese Ansteckungen von Säugetieren sind meistens durch Vögel verursacht, also das Virus springt vom Vogel zum Säugetier, und meistens springt dann das H9N2-Virus nicht von Säugetier zu Säugetier weiter. Man hat das beobachtet in Schweinen, zum Beispiel in China. Minks hat man infiziert mit H9N2 gefunden. H9N2 hat auch schon Hunde infiziert, Katzen, in einem Fall sogar ein Pferd. Bikers, die heißen auf Deutsch, glaube ich, Pfeifhasen, das sind so Hasenverwandte, die man in Asien und Nordamerika findet, hat man auch schon positiv auf H9N2 getestet. Und Frettchen kann man experimentell mit H9N2 infizieren. Aber wie gesagt, im Normalfall springt das Virus dann nicht aufs nächste Säugetier weiter, sondern das sind Infektionen, wo sich die Säugetiere das Virus von den Vögeln geholt haben. 1998 ist das erste Mal ein Mensch in China mit H9N2 infiziert worden. Das ist auch durch Kontakt mit Geflügel passiert, und 1999 hat man das dann auch in Hongkong detektiert. Wenn wir uns das jetzt anschauen, historisch haben sich bisher etwa 200 Menschen mit H9N2 infiziert. Wie gesagt, das sind Infektionen, wo sich Menschen bei Geflügel anstecken, also zoonotische Infektionen, wo das Virus vom Vogel in dem Fall auf den Menschen springt, aber man sieht keine Übertragung von Mensch zu Mensch, und das ist sehr wichtig. Wenn das Virus die Eigenschaft erlangen würde, dass es von Mensch zu Mensch springen kann, könnte es auch eine Pandemie auslösen. Wie gesagt, bisher etwa 200 Infektionen, ein bisschen weniger als 200 hat man detektiert in China, Hongkong, Pakistan, Indien, Bangladesch, Ägypten und Oman, und das sind meistens milde Infektionen, die Influenza ähnliche Symptome auslösen, also so ähnlich wie saisonale Influenza. Allerdings gab es bisher auch schon 2 Tote. Das ist in Leuten passiert, die Vorerkrankungen haben. Ich glaube, eine Person war Transplantpatient. Die Person hatte zeitgleich auch eine Aspergillus-Infektion in der Lunge, also eine Pilzinfektion, und eine Infektion mit Acinetobacter baumannii, also einer bakteriellen Infektion. Also da ist sehr viel passiert, und deswegen ist es wahrscheinlich zum Tod gekommen. Aber wie gesagt, bisher hat man keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gesehen. Man muss auch dazu sagen, dass die meisten Menschen, die sich mit H9N2 infizieren, Kinder sind. Das weist auch darauf hin, dass vielleicht Erwachsene durch Infektionen mit saisonalen Influenzaviren vielleicht ein bisschen Immunschutz gegen H9N2 haben. Bei Kindern ist der geringer, und vielleicht infizieren sich die dadurch eher. Was man aber schon gesehen hat, wenn man sich diese Stämme dann angeschaut hat, die in Menschen gesprungen sind, die haben schon angefangen zu mutieren. Also man findet dann Mutationen, wo diese Viren dann plötzlich besser an die Alpha-2-6 gebundene Sialinsäure andocken können. Man findet auch Mutationen, wo sich die dann an das humane ANP32-Protein anpassen und so weiter. Man hat dann auch getestet, ob diese Stämme, die man aus Menschen isoliert hat, ob die sich dann von Frettchen zu Frettchen übertragen lassen. Das ist so ein Testsystem, das man für Infektionsübertragung bei Influenza verwendet. Und man hat dann auch gesehen, dass teilweise Stämme das können. Also da gibt es schon Potenzial, dass die vielleicht, wenn es blöd hergeht, von Mensch zu Mensch übertragen werden könnten. Man hat auch geschaut, was passieren würde, wenn sich H9N2 mit saisonaler Influenza mischen würde. und wenn sich das mit H1N1, das ja in Menschen zirkuliert, mischen würde, eben über diesen Austausch von Genomsegmenten, führt das zu Viren, die dann leicht von Frettchen zu Frettchen übertragbar sind. Also das, sowas könnte gefährlich sein. Und da kommen wir jetzt eben zu diesem Fall zurück, der jetzt in den Medien vorgekommen ist letzte Woche. Das war eine H9N2-Infektion von einem Reisenden, der nach Italien zurückgekommen ist, ich glaube in die Lombardei. Der ist, war in einem Nicht-EU-Land unterwegs. Ich habe nicht rausfinden können, welches Land das war, aber es wird als Nicht-EU-Land beschrieben. Und die Person hatte Vorerkrankungen. Das heißt, die ist jetzt im Spital. Hoffentlich geht da alles gut. Aber man kann annehmen, dass das diese Infektion vielleicht für die Person problematisch ist, aber grundsätzlich wahrscheinlich für die Bevölkerung nicht problematisch ist. Natürlich, was man in so einem Fall macht, man macht Contact Tracing. Man schaut sich an, wer hatte mit dieser Person Kontakt, sind die Personen infiziert, muss man die in Quarantäne schicken. Das ist bei H9N2 eben normalerweise nicht der Fall, dass da andere Personen auch infiziert sind, aber man muss dann natürlich vorsichtig sein und Nachforschungen anstellen. Aber im Grunde sehe da jetzt kein großes Risiko. Man muss natürlich auf H9N2 aus Vögeln ein Auge werfen und das beobachten, wie sich das entwickelt. Aber ja, ich glaube nicht, dass da Gefahr im Verzug ist. Man muss auch dazu sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen Antikörper gegen H9N2 haben, vor allem wenn man sich das in Menschengruppen anschaut, die in Geflügelbetrieben arbeiten oder auf Schlachthöfen, eben in diesen Ländern, wo viel von diesem Virus zirkuliert, sieht man auch, dass ein großer Anteil dieser Leute Antikörper gegen H9N2 haben, was im Prinzip den Rückschluss zulässt, dass die sich wahrscheinlich irgendwann mal infiziert haben, wahrscheinlich gar nicht krank geworden sind und das Virus auch nicht weitergegeben haben. Also wie gesagt, muss man Auge drauf haben auf H9N2 aus Geflügel, aber ich sehe das jetzt nicht als besonders problematische Situation. Was vielleicht noch interessant ist, ist, es gibt noch eine zweite Version von H9N2, die in einer ganz anderen Tiergruppe zirkuliert. 2015 ist ein Paper rausgekommen von der Marion Kupmans, die arbeitet am Erasmus Medical Center in Rotterdam in den Niederlanden. Das ist ein ziemliches Powerhouse, was Virologie in Europa betrifft. Und die haben sich Serumproben von Fledermäusen angeschaut, die 2009 und 2010 in Ghana gesammelt wurden. Und zwar von einer Fledermaus, Eidolon helvum, das ist auf Deutsch der Palmenflughund, das ist eine Fledermaus, die Früchte frisst, und die haben sich angeschaut, ob diese Fledermäuse irgendwelche Influenza-Antikörper haben. Und die hatten keine, außer gegen H9. Gegen H9 hatten die Antikörper, und das ist damals publiziert worden. Ich glaube, die haben versucht, das Virus zu finden, erfolglos. Und das war interessant, aber jetzt keine große Meldung. 2019 ist dann ein weiteres Paper rausgekommen von einer Studie, die unter anderem vom Ghazi Khayali durchgeführt worden ist. Das ist ein Bekannter von mir, das ist Ägypter. Und die haben sich Proben angeschaut von einer anderen Fledermausart, Rosettus aegyptiacus. Das ist der Nilflughund. Den können wir schon von anderen Episoden, kennen wir schon von anderen Episoden, weil der das Marburg-Virus übertragen kann. Und die haben Proben gesammelt aus dem Nildelta, aus verlassenen Häusern. Und die haben tatsächlich gefunden, dass diese Nilflughunde teilweise positiv für H9N2 sind. Und die konnten das Virus isolieren. Und dieses H9N2 war genetisch komplett anders als das aus Vögeln. Also das war schon auch ein H9N2-Virusstamm, aber eben evolutionär getrennt von den Vogelgrippestämmen. Und dieses Virus ist dann charakterisiert worden, einerseits von einer Gruppe im Friedrich-Löffler-Institut und der Universität Freiburg, beide in Deutschland, und dann die Gruppe vom Ghazi Khayali und vom Richard Webby, der ist am St. Jude Children's Hospital in Memphis. Die haben das Virus dann, das da isoliert wurde, dann charakterisiert. Und das war interessant. Das kann einerseits einige dieser Restriktionsfaktoren, unter anderem auch das MXA-Protein, umgehen. Das heißt, das ist dem Virus egal. Das kann mit menschlichen MXA umgehen. Man hat auch gesehen, das wächst sehr gut in menschlichen Zellen und in Lungengewebe von Menschen. Und das Virus hat sich auch von Frettchen zu Frettchen sehr leicht übertragen lassen. Tötet, wenn man eine hohe Dosis gibt, Mäuse. Und es gibt sehr wenig Immunität dagegen in Menschen. Und das ist natürlich was Interessantes. Also Das Virus, das H9N2-Virus aus Fledermäusen, scheint besser mit menschlichen Zellen umgehen zu können als diese Vogelgrippe H9N2-Stämme. Das Gute ist natürlich, dass es mit Fledermäusen relativ wenig Kontaktpunkte gibt, obwohl es natürlich auch Kontakt gibt, aber nicht so wie mit Geflügel, wo es wirklich sehr intensiven Kontakt gibt. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch hier groß, dass das Virus in Zukunft nichts anstellen wird. Aber es könnte natürlich, wenn es wirklich eine blöde Situation gibt, von Fledermäusen auf Menschen überspringen. Ja, das war im Prinzip die Zusammenfassung zu H9N2. Ich glaube, wegen der Infektion in Italien muss man sich wenig Sorgen machen. Man muss aber grundsätzlich ein Auge auf H9N2 halten und das beobachten und die Situation beobachten und sich anschauen, welche Mutationen das Virus akkumuliert, wie sich es verändert mit der Zeit. Und wenn es potenzielle zusätzliche Mutationen gibt, die problematisch sein könnten, muss man halt anfangen, Impfstoffe vorzubereiten, beziehungsweise es ist auch anzunehmen, dass die meisten antiviralen Medikamente, die wir momentan gegen saisonale Influenza verwenden, gegen H9N2 eigentlich auch ganz gut funktionieren. Ja, das war das Update für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Wie immer, wenn es irgendwelche Fragen, Anregungen, Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den jederzeit auf Steady unterstützen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.